ARD.
Hallo zusammen, ich bin Caro Weiß. Wir sprechen heute über einen krassen Fall, mit dem sich das Landgericht Hamburg beschäftigt. Ein 15-jähriger Junge war im April vom Balkon eines Hochhauses in den Tod gestürzt, und zwar vor Panik. Er war vor einer Gruppe von mehreren Angreifern geflüchtet, die zuvor in die Wohnung im 8. Stock eingebrochen war. Wie der erste Prozesstag ablief, fragen wir gleich unsere Gerichtsreporterin. Außerdem geht's heute um Wasserstoff, um grünen Wasserstoff, eine Schlüsseltechnologie für die Industrie der Zukunft, und die entsteht auf dem Gelände des ehemaligen Kohlekraftwerks Moorburg. Dafür ist ein Elektrolyseur notwendig, und was das genau ist, klären wir. Und dann sprechen wir noch über das Thema Sucht. Wie erkennt man Süchte? Wie kann man Betroffenen helfen? Rund um das Thema geht es dieses Jahr bei der NDR-Benefizaktion Hand in Hand für Norddeutschland, die heute beginnt. Wir haben Montag, den 1. Dezember. Schön, dass ihr dabei seid.
Der Tag, die Stadt, die Infos. Hamburg heute von NDR 90,3.
Wir beschäftigen uns zu Beginn dieser Podcast-Folge mit einem Prozess, der heute vor dem Landgericht Hamburg begonnen hat. 10 junge Männer sind angeklagt. Sie sind zwischen 18 und 24 Jahre alt. Und für die Geschichte, die dahinter steckt, blicken wir ein paar Monate zurück. Im Frühjahr stürzte ein 15-Jähriger in Harburg nachts vom Balkon eines Hochhauses in den Tod. Und jetzt sind 10 junge Männer angeklagt, die dafür verantwortlich sein sollen. Elke Spanner war für uns beim Prozessauftakt dabei. Elke, was sollen die jungen Männer denn getan haben?
Also zusammengefasst kann man sagen, sie sollen den 15-Jährigen so in Panik versetzt haben, dass er vom Balkon gestürzt ist. Es soll so gewesen sein, dass 7 dieser 10 Männer in diese Wohnung wie ein Rollkommando eingebrochen sind. Die sind da bewaffnet reingekommen, haben die Tür aufgebrochen, haben eine Glastür, so heißt es zumindest, mit einer Machete zerschlagen, waren dann da mit Baseballschläger, mit Messer, mit Macheten, haben so eine Panik verursacht unter den 4 Anwesenden, dass die auf den Balkon geflohen sind. Und da soll der 15-Jährige dann versucht haben, sich ein Stockwerk tiefer zu retten. Er soll über die Brüste geklettert sein, um auf den Balkon darunter zu kommen, und dabei soll er abgestürzt sein. 3 andere der Angeklagten, die sollen so lange unten vor dem Hochhaus Schmiere gestanden haben. Das ist der Vorwurf der Staatsanwaltschaft.
Der Vater des Jungen war heute auch da. Das war bestimmt schwer, das Ganze mitzuerleben.
Ja, tatsächlich. Also er kam an, den Flur entlang gelaufen, und hatte ein gerahmtes Foto seines Sohnes dabei. Das hat er so vor sich gehalten, vor seine Brust, dass man dann gleich sehen konnte, als man ihn sah, das ist ein Angehöriger. Und er hatte so eine ganz versteinerte Miene. Er hatte so ein paar, glaube ich, auch Verwandte noch dabei, die für ihn dann auch so übersetzt haben, wenn Presse irgendwelche Fragen da gestellt hat. Aber er stand dann da die ganze Zeit so mit dem Foto des Sohnes, und wirkte so wie versteinert auf mich. Er durfte das Bild dann aber übrigens nicht mit reinnehmen. Das darf man nicht im Prozess. Man darf da natürlich nicht so eine Art, ich nenne es mal Altar aufbauen. Sowas könnte ja die Stimmung da beeinflussen. Deswegen musste das Bild dann draußen bleiben. Aber er ist Nebenkläger und hat wohl vor, an dem Prozess teilzunehmen.
Jetzt spielte sich das ganze Jahr da in Harburg ab, am Hochhaus, aber der Getötete, der vom Balkon gestürzt ist, der wohnte ja eigentlich gar nicht da, ne?
Nee, genau, der wohnte in Billstedt, und das ist auch tatsächlich noch so eine Frage, die noch offen ist. Warum um alles in der Welt war er in dieser Nacht in Harburg, also am anderen Ende der Stadt, in diesem Hochhaus? Das weiß man einfach nicht so richtig. Also er war bekannt mit dem Mieter dieser Wohnung. Und dieser Überfall, so nenne ich es jetzt mal, der galt wohl auch diesem Mieter. Der Hintergrund soll sein, dass dieser Mieter mit einem der mutmaßlichen Täter Streit hatte. Es ging wohl um Geld. Dieser andere soll den Mieter dann mehrfach aufgefordert haben, vorher noch an dem Abend aus der Wohnung rauszukommen, die Sache irgendwie draußen zu klären. Das hat er aber nicht gemacht. Daraufhin soll das Rollkommando da reingegangen sein. Und der 15-Jährige, ja, der war irgendwie ein Bekannter. Der war wohl tatsächlich zufällig da und zufälligerweise ein Opfer geworden.
Also zufällig am falschen Ort.
Zur falschen Zeit am falschen Ort, das definitiv.
Was hast du denn für einen Eindruck von den Angeklagten heute bekommen?
Also man konnte jetzt noch nicht so wirklich einen persönlichen Eindruck gewinnen, weil die jetzt erstmal noch nicht ausgesagt haben. Es ist auch so, dass die Öffentlichkeit das erstmal ausgeschlossen wurde. Das heißt, ob sie überhaupt aussagen, wie sie sich äußern, das weiß ich jetzt alles noch nicht. Was ich sagen kann, ist, die sind ganz schön jung. Mhm. Ein paar von ihnen sind erst 18 Jahre alt. Deswegen haben die auch Jugendgerichtshelfer und Helferinnen dabei. Das heißt, die werden auch nach Jugendstrafrecht dann beurteilt werden. Ein paar andere sind Heranwachsende. Da wird sich dann zeigen müssen, ob die Jugendstrafrecht oder Erwachsenenstrafrecht bekommen. Aber ob die sich zu den Taten äußern, das kann man alles jetzt irgendwie noch nicht sagen. 7 von ihnen, nämlich die, die in die Wohnung gegangen sein sollen, die sind in Untersuchungshaft seit April oder manche seit Sommer. Und für die geht's um sehr viel. Das Delikt ist Raub mit Todesfolge. Das heißt, wenn die verurteilt werden sollten, sind auch wirklich sehr hohe Strafen zu erwarten.
Der Prozess wird ja jetzt auch noch einige Zeit dauern.
Ja, genau. Der ist jetzt bis Ende März schon terminiert, und es gibt jetzt schon 33 Verhandlungstage.
Alles klar. Wir bleiben dran. Vielen Dank, Elke.
Sehr gerne.
Klimaneutral erzeugter Wasserstoff, auch grüner Wasserstoff genannt, soll ja bundesweit bei der Energiewende eine große Rolle spielen. Das Problem ist bislang, dass man riesige Mengen davon benötigt. Und die sollen in sogenannten Elektrolyseuren erzeugt werden. Und ein Ort, an dem solch ein Elektrolyseur gebaut werden soll, ist im Hamburger Hafen, auf dem ehemaligen Gelände des Kohlekraftwerks Moorburg. Da soll künftig Wasserstoff produziert werden. Heute wurde da der Grundstein für gelegt. Anja Grigoleit kennt sich bestens aus mit Energiethemen. Jetzt habe ich den Begriff ja schon mehrfach verwendet, Elektrolyseur. Aber lass uns erstmal klären, was ist das genau und wie funktioniert das?
Ja, Wasserstoff ist ja keine Energiequelle an sich, wie zum Beispiel Erdöl, Sonne oder Wind, sondern ein Energiespeicher. Und in der Natur gibt es Wasserstoff nur in gebundener Form, wie zum Beispiel eben im Wasser. Mhm. Und dieses Wasser muss man aufspalten in Sauerstoff und Wasserstoff. Und dazu braucht man Energie, eben diesen Elektrolyseur. Also Ältere unter uns haben vielleicht Schwierigkeiten, sich an den Physikunterricht zu erinnern, aber so ist es. Und wenn diese Energie eben aus Sonne- oder Windenergie kommt, dann spricht man von umweltfreundlichem grünen Wasserstoff. Und du hast es gesagt, der ist dringend notwendig, damit Hamburgs Industrie auch mit klimaneutraler Energie versorgt werden kann.
Jetzt wird ja das Gelände des stillgelegten Kohlekraftwerks dafür genutzt. Kann man denn davon noch was verwenden und wie teuer ist das Ganze überhaupt?
Ja, vieles vom alten Kohlekraftwerk wurde ja so nach und nach langsam abgebaut. Woran sich die meisten von uns aber erinnern werden, ist diese spektakuläre Sprengung der beiden 140 Meter hohen Schornsteine, die ja erst nicht klappte, aber dann ja doch vor gut einem Jahr, das war so Anfang November 2024. Denn diese beiden Schornsteine waren ja quasi so dieses Wahrzeichen des Kraftwerks. Aber man kann einiges von der alten Infrastruktur und auch der Anlagen künftig noch weiter nutzen. Zum Beispiel die Anlagen zur Wasseraufbereitung und auch so ein paar Werkstatt- und Lagergebäude bleiben erhalten. Aber der bereits vorhandene Anschluss an das Höchstspannungsnetz, also über den der Elektrolyseur künftig mit Strom eben aus diesen erneuerbaren Energien versorgt werden wird, der muss noch umgebaut werden. Zu den Kosten vom Elektrolyseur und der Produktion hieß es bislang immer, diese Angaben unterlegen den Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen der beteiligten Unternehmen, also den Hamburger Energiewerken und dem Vermögensverwalter Lux-Kahrer.
Da können wir also noch nichts zu sagen. Wir sind gespannt. Ab wann soll denn da jetzt Wasserstoff produziert werden und wie viele Tonnen schafft denn so ein Elektrolyseur pro Jahr?
Ja, ab 2027 heißt es, will man die ersten Kunden mit grünem Wasserstoff aus Moorburg beliefern können. Von der Menge her rechnet man zunächst mit einer Jahresproduktion von etwa 10.000 Tonnen dieses Gases. Bis dahin, bis 2027, soll dann auch das Wasserstoffleitungsnetz, kurz HHBIN, mit einer Gesamtlänge von rund 40 Kilometern fertig sein. Ob und wer dann wirklich als Kunde den Wasserstoff haben möchte, das ist noch fraglich. Nach einer Studie des norddeutschen Reallabors dürfte der Wasserstoffpreis noch zu hoch sein für die Industrie, um wirklich mit Erdgas konkurrieren zu können. Aber das müssen wir alles mal abwarten. Auf jeden Fall war Bürgermeister Peter Tschentscher heute zur Grundsteinlegung doch sehr zuversichtlich.
Wir wollen eben nicht nur der Hafen sein, in dem grüner Wasserstoff anlandet. Das auch. Wir wollen nicht nur eine Stadt sein, in der Wasserstoff genutzt wird für die Industrie, für die Dekarbonisierung. Wir wollen alles, was mit der Wasserstofftechnologie zu tun hat, bei uns ja vorzeigbar machen und der Realität, in die Realität helfen. Und dazu gehört eben auch die Produktion im industriellen Maßstab.
Ja, damit ist ja jetzt erstmal der Grundstein gesetzt sozusagen. Ein paar Fragen bleiben ja erstmal noch offen. Kosten.
Ja, also welche Industrieunternehmen das wirklich nachher nutzen wollen. Aber da bleibt noch eine Menge zu tun auf allen Seiten bis 2027.
Ein spannendes Projekt und wir verfolgen das natürlich weiter. Vielen Dank, Anja.
Gern.
Am 1. Dezember startet nicht nur die Zeit für Adventskalender, es ist auch die Zeit für unsere Benefizaktion Hand in Hand für Norddeutschland beim NDR. Leben ohne Sucht, das ist das Motto in diesem Jahr. Deshalb schauen wir ab heute genauer auf das Thema. Christiane Lieb ist die Leiterin von Sucht. Hamburg. Das ist die Fachstelle für Suchtfragen hier in der Stadt. Frau Lieb, es gibt ja unterschiedlichste Süchte, Alkohol, Spielsucht, Mediensucht, noch viele mehr. Wann spricht man denn jetzt überhaupt von einer Sucht?
Es gibt Merkmale, festgelegte Kriterien, wann wir von Suchterkrankungen sprechen. Und wir betrachten immer tatsächlich so, wie lange ist das Problem aufgetreten. Immer die letzten 12 Monate schauen wir uns an und dann gibt es verschiedene Kriterien. Dazu gehört beispielsweise, wenn ich die Dosis erhöhe, um dieselbe Wirkung zu erzielen. Es gehören dazu natürlich auch körperliche Entzugserscheinungen, wenn es um Substanzen geht. Es zählt aber auch sowas darum, wie ich spüre einen starken Druck oder einen Zwang konsumieren zu müssen. Oder ich richte aber auch meinen Alltag aus, um konsumieren zu können, komme gewissen Verpflichtungen nicht mehr nach, weil eben ich konsumieren möchte zu einer bestimmten Zeit.
Kann man denn sagen, hier in Hamburg, was ist da so die häufigste Suchterkrankung?
Ja, unsere Volksdroge Alkohol zählt natürlich oder macht die meisten Probleme. Das heißt, auch da Alkoholabhängigkeit ist tatsächlich die Nummer eins, ja.
So, wenn wir da aufs Alter mal gucken, es gibt ja da auch Studien zu Suchtkrankheiten. Sind da Unterschiede klar erkennbar? Also wer eher von was abhängig ist, was das Alter auch betrifft?
Ja, wir haben gerade über Alkohol gesprochen. Menschen, die eine Alkoholabhängigkeit entwickelt haben, wenn sie zu uns ins Hilfesystem kommen, sind sie ungefähr 49 Jahre alt. Das sind so mit die Älteren, auch Opiatabhängige, also Menschen, die beispielsweise Heroin konsumieren. Das sind eher so die Ältesten, kann man sagen. Jünger sind Hilfesuchende beispielsweise, die eine Cannabisabhängigkeit entwickelt haben oder auch eine Kokainabhängigkeit. Diese Menschen sind deutlich jünger, zwischen 29 und 36 im Durchschnitt.
Was mache ich denn jetzt, wenn ich im Freundeskreis, Bekanntenkreis oder auch innerhalb der Familie jemanden habe, wo ich denke, oh, der hat doch vielleicht da ein größeres Problem. Da könnte eine Sucht hinterstecken. Wie gehe ich denn da vor?
Also ich würde tatsächlich unterscheiden, wie eng bin ich dran. Also wenn ich jetzt wirklich als Partnerin, Familienangehörige, Ehefrau, Sohn, Tochter, würde ich mir tatsächlich als erstes auch mal selbst Hilfe holen. Kontakt aufnehmen zu einer Suchtberatungsstelle. Die KollegInnen beraten auch Angehörige und besprechen, welche Möglichkeiten gibt es. Wie groß ist das Problem vielleicht? Im Freundeskreis ist ein bisschen weiter weg, sage ich jetzt mal. Aber auch da nutzen sie eben, dass sie gut befreundet sind und führen sie ein Gespräch. Immer dann aber natürlich, wenn die Person nicht intoxikiert ist, also nicht gerade was konsumiert hat. Da lässt es immer sehr schlecht sprechen. Das ist natürlich eine Schwierigkeit. Und sagen sie, Mensch, ich mache mir Sorgen. Du hast dich verändert. Keine Vorwürfe machen, aber wirklich einfach kundtun, dass man sich Sorgen macht und dann auch vielleicht einen Vorschlag. Möchtest du vielleicht Hilfe aufsuchen? Wir begleiten dich, wir unterstützen dich. Die Hilfe selbst muss die Person natürlich selber wollen. Es bringt nichts, jemanden irgendwo hinzuziehen. Das hilft im ganzen Prozess natürlich letzten Endes dann nicht.
Jetzt haben Sie ja die Fachstelle für Suchtfragen hier in Hamburg, hier bei uns in der Stadt. Wie wird denn da Suchtkranken ganz konkret geholfen?
Wir verweisen selbst tatsächlich, als Fach- und Koordinierungsstelle haben wir keine Hilfesuchende, die direkt bei uns sind. Wir verweisen tatsächlich. Wir haben viele Angehörige, die Kontakt zu uns aufnehmen, aber auch Betroffene. Und wir eruieren dann, wo ist das Problem und welche Beratungsstelle passt dann beispielsweise am besten. Ist es was, was wohnortnah ist oder ist es vielleicht eher was, vielleicht am Arbeitsplatz in der Nähe, auf welchem Wegen, aber auch inhaltlich, was passt besser? Wir haben Jugendsuchtberatungsstellen beispielsweise auch in Hamburg und da ist man gerade als junger Mensch natürlich dann auch sehr gut aufgehoben und die KollegInnen sind eben dann auch spezialisiert.
Und wichtig vielleicht nochmal zum Schluss, es ist eine Krankheit.
Sucht ist eine Krankheit und leider betrachten es viele Menschen auch als persönliche Schwäche oder als Makel. Und das versuchen wir wirklich auch in der Öffentlichkeit darüber aufzuklären. Wir holen uns bei anderen Erkrankungen auch Hilfe und holen sie sich wirklich früh Hilfe, wenn sie merken, da ist mir vielleicht der Konsum ein bisschen entglitten. Das muss man sich nicht für schämen, aber wir wissen tatsächlich, dass wir da einfach Ängste haben und Vorbehalte.
Vielen Dank, Christiane Lieb, Leiterin von Sucht. Hamburg.
Dankeschön.
Und alle Infos zu Beratungs- und Hilfsangeboten bei uns in Hamburg findet ihr natürlich online unter ndr.de/handinhand. Und da gibt es natürlich auch alles zu unserer Spendenaktion. So, das war's für heute. Jetzt noch den ersten Dezembertag gemütlich ausklingen lassen. Wir hören uns morgen wieder. Euch einen schönen Abend.
Hamburg heute von NDR 90,3. Wir sind Hamburg.